jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit der stellvertretenden Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Linken, mit Sarah Wagenknecht. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Wunderbar.
Sie sind fit in diesen spannenden Zeiten, in denen so unendlich viel passiert. Beispielsweise am 19. März steht fest, wer der neue Bundespräsident ist. Gewählt wird er am 18. Ihre Partei hat nominiert Beate Klaasfeld. Kluge Entscheidung?
Ich denke schon, weil sie steht für einen ganz kompromisslosen und aufrechten Kampf gegen Nazi-Verbrecher in der Vergangenheit und natürlich auch in der Gegenwart. Und das ist ja leider ein sehr aktuelles Thema wieder geworden, wie wir gerade auch durch die aktuellen Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz gesehen haben. Ich denke, da ist in Deutschland viel Bedarf, in diesem Thema sich auszukennen, dazu auch zu äußern. Und ich finde, sie wäre eine sehr, sehr würdige Bundespräsidentin.
Sie wird es zwar nicht werden, aber medial bekommt sie jetzt logischerweise viel Aufmerksamkeit in den kommenden 2 Wochen. Gleichzeitig ist Sarah Wagenknecht, Frau Klaasfeld, aber auch eine, die sagt, ich liebe Israel und ich liebe die USA. Und ich könnte mir vorstellen, dass Teile ihrer Partei damit ein paar Probleme bekommen.
Ja, es war von vornherein klar, dass wir mit Frau Klaasfeld nicht jemanden nominieren, die in wirtschaftlichen Positionen, in sozialpolitischen Positionen die Position der Linken vertritt, sondern die Entscheidung war, dass das Thema Kampf gegen Nazi-Verbrechen, Antifaschismus ein so wichtiges Thema ist, dass sie da wirklich eine große Lebensleistung hat und dass wir aus diesem Grund gesagt haben, das finden wir so wichtig.
Okay.
Das ist für uns jetzt der Mittelpunkt und bei einer Bundespräsidentenwahl sollte man generell nicht nur Leute nominieren, die nun 1:1 die Parteiposition vertreten.
Und was ist mit Ihrer Liebe zu Israel und Ihrer Liebe zu den USA?
Wie gesagt, da gibt es natürlich auch andere Positionen. Was heißt Liebe zu Israel? Also selbstverständlich ist auch die Linke wird immer das Existenzrecht Israels verteidigen. Aber wir sehen natürlich auch viele Dinge kritisch, die die israelische Politik macht. Aber das ist, denke ich, jetzt überhaupt nicht das wichtige Thema. Ich hoffe, dass Leute aus der, also Mitglieder der Bundesversammlung, aus SPD, aus Grünen, die eigentlich viel, viel mehr Grund haben müssten, mit Gauk-Bauchschmerzen zu haben, als wir jetzt vielleicht auch inhaltliche Unterschiede zu Frau Klaasfeld haben, dass da doch einige das Kreuz haben werden, dann bei Frau Klaasfeld die Unterstützung anzuzeigen und nicht bei Gauck, weil bei Gauck muss man ganz klar sagen, also es ist eigentlich ein Unding, dass SPD und Grüne so einen Kandidaten, der die Occupy-Bewegung lächerlich gemacht hat, der die Finanzmärkte verteidigt, der in einer Weise, die eigentlich heute auch viele Ökonomen in Frage stellen, die unregulierten Märkte für segensreich hält, dass sie so einen Kandidaten unterstützen.
Also ich bin nicht der Verteidiger von Herrn Gauck, aber ich glaube, man muss ihm zugutehalten, dass er auch sehr offensiv kundgetan hat, dass diese schwierige Finanzpolitik nicht sein eigentliches Thema ist.
Gut, aber er hat sich ja trotzdem dazu geäußert. Oder wenn ich jetzt jüngste Äußerung nehme, dass es Luxusängste in Deutschland gibt und seine sozialpolitischen Positionen, das ist eigentlich nichts, was sich zumindest mit Traditionen der Sozialdemokratie vereinbaren lässt. Aber leider gibt's ja da eben wirklich auch einen großen Unterschied zwischen der heutigen SPD-Politik und den sozialdemokratischen Traditionen. Insoweit passt es vielleicht auch wieder, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Wahlmann eben von SPD und Grünen, vielleicht auch der CDU, sich sagt, also Herr Gauck ist vielleicht auch nicht der Richtige, weil er doch auch einen sehr einseitigen Freiheitsbegriff hat, einen, der die soziale Dimension völlig ausblendet. Und deswegen hoffe ich schon auf viele Stimmen für Frau Klaasfeld.
Sarah Wagenknecht, Kind des real nicht mehr existierenden Sozialismus, dafür Kritikerin des real existierenden Kapitalismus. Kann man so formulieren?
Naja, was heißt Kind? Ich bin natürlich in der DDR geboren, ich bin da aufgewachsen, aber ich möchte in die DDR nun weiß Gott nicht zurück. Ich habe auch was dagegen, dass man Kritik am Kapitalismus immer versucht, in diese Ecke zu stellen. Das sind die Rückwärtsgewandten. Ich denke, das, was Vergangenheit war, das ist eben auch Geschichte. Aber dass es gegenwärtig nicht so weitergehen kann, wie wir das heute erleben, auf den Finanzmärkten, aber auch in der realen Wirtschaft. Schlecker ist ja wieder so ein aktuelles Beispiel. Da macht eine Eigentümerfamilie gravierende Managementfehler und wer es ausbaden muss, sind tausende Beschäftigte. Das ist doch eine Wirtschaftsordnung, die so nicht auch nicht funktioniert und die man so nicht akzeptieren kann.
Wenn ich noch mal kurz auf die DDR kommen darf, haben Sie dann eine Erklärung dafür, warum Ihnen dieses Image irgendwie dieser DDR nachzutrauern und insgeheim womöglich noch Stalin zu verehren, warum Ihnen das bis heute anheftet?
Gut, zum einen versucht man so natürlich immer Linke zu diskreditieren. Zum anderen habe ich selber, als ich sehr jung war, also ich habe ja angefangen, Politik zu machen mit Anfang 20, da war die DDR natürlich gerade erst zusammengebrochen, sicherlich auch mit bestimmten Äußerungen genau dieses Bild bedient. Mhm. Und aber andererseits muss ich auch sagen, natürlich war das damals, wenn man aufgewachsen ist in einem Staat und dann war Anfang der 90er Jahre dieser Staat nicht mehr da, dann hat man zunächst auch noch die Brille, dass sozusagen die DDR die Alternative zur Bundesrepublik ist und glaubt, oder zumindest war das bei mir so, glaubt dann zunächst mal irgendwie als Sozialistin das verteidigen zu müssen, was damals war. Und da habe ich Dinge gesagt, wo ich heute auch sage, ja gut, das musste sehr schräg klingen und das mussten natürlich Leute auch so missverstehen. Und deswegen hat man natürlich diese Äußerung auch immer wieder reproduziert. Also bis heute werden dann irgendwelche Sätze auch von 1992 zu Ehren gebracht, die ich natürlich so überhaupt nicht mehr sehe.
Wobei natürlich auch das Verrückte für Ihre Person ist, dass Sie ja in dieser DDR eher eine Einzelgängerin und eine Außenseiterin waren und diesem ganzen kollektiv solidarischen Mainstream eher ablehnend gegenüberstanden.
Ja, ich habe ja auch vieles in der DDR sehr kritisch gesehen, gerade weil ich mich als Sozialistin verstanden habe. Also ich habe ja schon zu DDR-Zeiten angefangen, sehr viel Karl Marx zu lesen, Rosa Luxemburg zu lesen und in dem Zusammenhang natürlich das Gefühl gehabt, also dieser Staat, so wie er jetzt ist, der entspricht doch überhaupt nicht dem, wofür diese Menschen gekämpft haben, wofür sie ihr Leben eingesetzt haben, wie im Falle Rosa Luxemburg. Und deswegen habe ich damals ja auch meine Kritik formuliert. Ich hatte dann auch manchen Ärger. Und ich fand es dann auch nach 89 bezeichnend, wie so mancher, der in der DDR alles rosa-rot gesehen hat, dann so 180%ig sich wendete. Mhm. Und das hatte dann bei mir so ein bisschen den Effekt, ja, mit denen will ich jetzt auch nicht in einem Topf sein. Und deswegen dachte ich so jetzt sozusagen nach dem Motto, über Tote sagt man jetzt nichts Schlechtes mehr, hatte ich dann eine Weile die DDR wirklich in einer Weise verteidigt, die überhaupt nicht ging.
Das heißt, würden Sie heute nochmal vor der Entscheidung stehen, die Sie 1989 getroffen haben, zum Zeitpunkt, als eigentlich schon fast alles in Trümmer war, sind Sie in die SED eingetreten? Das würden Sie heute so auch nicht mehr machen?
Na, das hatte einen anderen Grund. Ich wollte einen reformierten Sozialismus. Ich wollte nicht, dass die DDR so bleibt, wie sie ist. Ich wollte aber auch nicht, dass sie einfach so den Bach runtergeht, weil ich die große Sorge hatte, dass dann auf viele, viele Jahrzehnte überhaupt jede linke Idee, jede sozialistische Idee diskreditiert sein wird. Und deswegen wollte ich mich dafür einsetzen, die DDR so zu verändern, dass sie attraktiv wird. Und das war ja auch der große Ansatz eigentlich zunächst im Herbst 89. Die großen Demonstrationen liefen zunächst nicht unter dem Motto Wiedervereinigung, sondern wir wollen einen attraktiven, einen besseren Sozialismus. Und das war meine Idee, mein Bestreben.
Am Montag hat der Bundestag abgestimmt in Sachen Griechenland und weiteren Hilfsmilliarden für dieses gebeutelte Land zugestimmt. Sie waren dagegen. Warum?
Weil es eben keine Hilfsmilliarden für das gebeutelte Land sind, sondern es sind weitere Hilfsmilliarden für die Banken, für die Versicherungen, für die Hedgefonds, für die Spekulanten. Weil dieses ganze Geld geht direkt in die Tilgung und Zinszahlungen für griechische Schulden. Kein einziger Euro kommt in Griechenland an. Und Griechenland im Gegenteil wird weiterhin oktroyiert, einen fürchterlichen Sparkurs durchzuführen, der schon in den vergangenen Jahren die Wirtschaft völlig kaputt gemacht hat. Also die griechische Wirtschaft ist ja um 11% geschrumpft. In den letzten zwei Jahren. Die Armut ist unglaublich explodiert, die Arbeitslosigkeit, auch die Obdachlosigkeit. Und insoweit sind Griechenland Verhältnisse, die grauenvoll sind und die verschlimmert werden durch dieses Geld und durch die Maßnahmen vor allem, die damit verbunden sind. Das ist eine völlig falsche Politik.
Für viele skandalös ist der Umstand, dass die Bevölkerung, die Armen, unverschuldetermaßen leiden und dass die Mitverursacher dieser Krise, beispielsweise die Superreichen, sich aus der Verantwortung gestohlen haben. Nicht nur, sondern auch noch ihr Geld irgendwo auf ausländischen Konten geparkt haben. Wieso kommt man an die nicht ran?
Weil man offensichtlich nicht an sie rankommen will. Weil das ist ja auch das Problem. Also Deutschland diktiert Griechenland, den Mindestlohn abzusenken, die Renten zu senken, die Gesundheitsausgaben um die Hälfte zu kürzen. Aber eine Vermögenssteuer einzuführen, das wird aus irgendwelchen Gründen nicht verlangt. Oder Griechenland hätte natürlich, wenn es Kapitalverkehrskontrollen eingeführt hätte, diese Geldflucht verhindern können. Das haben sie nicht gemacht. Und es wurde auch von keinem verlangt. Deswegen sage ich auch, diese Auflagen, sie sind heuchlerisch. Sie treffen genau die Falschen und sie lösen das Problem nicht, weil Griechenland hat heute mehr Schulden als am Anfang der sogenannten Rettung. Das heißt, dieses ganze Geld, wofür der deutsche Steuerzahler blutet, hilft noch nicht mal irgendjemandem im Griechenland, sondern es kauft auch Verantwortliche frei, nämlich die Banken. Die Banken sind ja mitverantwortlich für das ganze Desaster, was dort entstanden ist. Sie haben ja die hohen Schulden erstmal finanziert und jetzt sollen sie noch nicht mal das Risiko tragen, dass sie abgeschrieben werden, sondern dafür zahlen dann deutsche, französische und andere Steuerzahler in Europa. Und ich finde, das ist eine Verschwendung von Steuergeld, auch eine Veruntreuung von Steuergeld.
Viele, die sich mit dieser Materie auskennen, sagen, im Falle Griechenland ist die Alternative eigentlich nur noch Pest oder Cholera. Sehen Sie das auch so?
Nein, also das ist natürlich das, was die heutige europäische Politik ihnen diktiert. Also entweder die Sparmaßnahmen zu akzeptieren oder die Drachme einzuführen, was tatsächlich die Cholera wäre. Aber natürlich hätte man für einen Bruchteil des Geldes, was man jetzt für die Banken rausgeschmissen hat, Griechenland wirklich helfen können, wenn man ihnen nämlich beispielsweise ein Investitionsprogramm in Griechenland finanziert hätte, was die Wirtschaft wieder auf die Beine gebracht hätte, was wirklich nach vorn gebracht hätte. Also wir reden ja heute wieder über ein Paket von 130 Milliarden. Wenn man, sagen wir mal, nur 30 Milliarden genommen hätte und davon Investitionen in Griechenland finanziert hätte, das wären 10% der Wirtschaftsleistung. Das hätte was gebracht. Das hätte den Leuten auch geholfen. Da wären Arbeitsplätze entstanden. Aber diese Banken ständig freizukaufen, das ist einfach eine unverantwortliche Politik.
Der nächste Rettungsschirm für Griechenland kommt, das sagen auch Leute, die was davon verstehen, wie das Amen in der Kirche. Kann es sein, dass, wenn der nächste Rettungsschirm ansteht, die Koalition die Abstimmung nicht übersteht?
Es wird irgendwann sowieso einen Komplettzahlungsausfall von Griechenland geben, das weiß jeder. Und das Schlimme ist, je später der kommt, desto teurer wird es für den Steuerzahler und desto billiger wird es für die Finanzlobby. Weil die Banken sich immer mehr rausziehen und der Steuerzahler immer mehr übernimmt. Das heißt, wenn wir Ende des Jahres einen griechischen Staatsdefaut, also einen Zahlungsausfall haben, dann wird das richtig teuer auch für Deutschland. Und ob dann die Koalition platzt oder nicht, das mag man dann sehen. Aber ich finde einfach dieses Problem, dass man das immer mehr rausschiebt, nicht aus Verantwortungsbewusstsein, sondern wirklich, weil man hier die Geschäfte der Bankenlobby erledigt.
Was haben Sie in den letzten 3-4 Jahren über diese Finanzmärkte gelernt, was Sie nicht schon vorher wussten, Frau Wagenknecht?
Also ich gebe zu, man hat sich natürlich immer tiefer auch reingekniet. Also manche von diesen völlig abstrusen Papieren, Wetten, was da am Markt ist, auch der Grad an Betrug, der dort zugange ist, das kann man sich selbst als Linker manchmal gar nicht vorstellen. Also zum Beispiel ist ja inzwischen belegbar, dass die Deutsche Bank Hypothekenpapiere kreiert hat.
Ganz kurz unterbrechen, kann es sein, dass Ihr Handy auf stumm geschaltet ist und so komische Geräusche macht? Oder war es mein Handy? Ich glaube, ich mache das mal zur Sicherheit aus.
Also meins?
Und das Blöde ist, dass ich Sie jetzt auch noch auf eine ganz dumme Art unterbrochen habe. Kommen Sie noch
sind
mal rein.
Sind wir denn jetzt auf der Sendung?
Ja, selbstverständlich sind wir auf Sendung. Oh. Kommen Sie noch mal rein. Also wir waren bei diesen Hedgefonds, bei diesen Papieren,
ja, also ich sag,
bei denen
zum Beispiel
kein Mensch durchblickt.
Inzwischen zum Beispiel belegt, dass die Deutsche Bank Papiere kreiert hat, wo sie selber darauf gewettet hat, dass die an Wert verlieren werden, also dass sie wertlos sind. Und solche Skandale, muss ich ehrlich sagen, also bei allem Lehrbuchwissen, was man sich vorher aneignet, sowas habe ich nicht für möglich gehalten.
Haben die Banken was draus gelernt? Ist da jetzt irgendwas anders geworden?
Nö, sie haben daraus gelernt, dass sie wahnsinnig viel Profite gemacht haben und nie zur Verantwortung gezogen wurden. Und deswegen ziehen sie natürlich die Schlussfolgerung, wir machen weiter wie bisher. Und es läuft auch alles weiter wie bisher. Es sind die gleichen Produkte auf dem Markt, es sind die gleichen Wetten, es sind die gleichen Papiere, es sind die gleichen Geschäftsstrategien. Ein Unternehmen wie die Deutsche Bank gibt gerade mal noch 4% ihrer Bilanzsumme dafür aus, Unternehmen Kredite zu geben, was eigentlich die wichtigste Aufgabe einer Bank wäre. Das ist völlig marginal, völlig beiläufig, stattdessen wird eben weiter gezockt. Und das Schlimme ist aber, die Politik lässt es laufen. Wir haben ja schon wieder im Bundestag ein Bankenrettungspaket, also ein zumindest Mittel bereitgestellt von 480 Milliarden, um erneut, wenn Banken in Schwierigkeiten kommen, sie zu stützen. Das hatten wir schon mal im Jahr 2008. Mhm. Das hat den Steuerzahler bis heute 265 Milliarden Euro gekostet. Die haben wir mehr an Schulden wegen dieser Bankenrettung. Jetzt machen wir schon wieder Rettungspakete. Also es läuft alles weiter, die Politik lässt es laufen.
Aber wo liegt das Erklärungsmuster dafür, Frau Wagenknecht? Also Politiker gucken ja auch, wie äußert sich die Bevölkerung? Was finden die gut, was finden die schlecht? Und wenn sie sozusagen die Bevölkerung fragen, ob es geht, Gewinne zu privatisieren und Verluste zu verstaatlichen, kriegen sie 90%, die sagen, das geht überhaupt gar nicht. Und warum reagiert Politik da nicht?
Gut, ich würde mir natürlich wünschen, dass diese 90% dann auch nicht mehr Parteien wählen, die genau das tun. Und das Schlimme ist ja, das war damals in der Großen Koalition, SPD und CDU gemeinsam, gemeinsam haben das gemacht. Das wird jetzt mit den Liberalen zusammen gemacht. Also die ganze politische Strategie ist ja, Verluste zu sozialisieren, Gewinne privat zu lassen. Auf europäischer Ebene ist das so. In Deutschland ist es so. Und natürlich müsste man der Politik viel deutlicher die rote Karte zeigen. Wir bräuchten, denke ich, auch in Deutschland mehr Gegenwehr, aber eben auch andere Wahlergebnisse, damit dann irgendwann auch die Politik merkt, aha, die Bürger wollen das nicht und dann auch unter Druck kommt.
Diese Wahlergebnisse gibt's aber nicht, Frau Wagenknecht. Was bedeutet, die Linke spielt offensichtlich in dieser Auseinandersetzung, die eine ganz wichtige ist, keine besonders führende Rolle?
Nein, also ich meine, die Linke hat nach wie vor gute Umfragewerte. Jetzt sind wir wieder etwas gestiegen bei 8-9%. Das muss man ja immer auch historisch sehen. In der Bundesrepublik gab es über 40-50 Jahre überhaupt keine relevante Partei links von der Sozialdemokratie. Jetzt haben wir eine mit 8-9%. Ich sage nicht, dass wir damit zufrieden sind. Ich denke auch, dass die Linke mit ihren Positionen deutlich mehr Menschen erreichen kann, weil ich schon spüre, dass das, was wir kritisieren und auch die Alternativen, die wir anbieten, auch zu Europa, von viel mehr Menschen eigentlich akzeptiert wird. Da gibt es sicherlich dann noch Vorbehalte gegenüber der Partei, die müssen wir einfach abbauen.
Wir haben etliche Mails bekommen, fangen an mit einer Korrektur, die ein Hörer gerne anbringen möchte. Sie haben gesagt, die Banken tun nichts zu dieser Krise, die bezahlen nichts, die werden nicht zur Verantwortung gezogen. Einwand des Hörers stimmt so nicht. Im Falle Griechenlands verzichten die auf 50% ihrer Forderungen.
Naja, verzichten ist gut. Die Forderungen sind ja am Markt nur noch 40-30% wert. Das heißt, die Staaten bezahlen sie jetzt auch schon wieder deutlich höher, als der Marktwert dieser Anleihen ist. Und das, sage ich ihm, ist auch das Heuchlerische. Also diese großen Marktwirtschaftler, die immer sagen, der Staat soll sich raushalten, die meinen das offensichtlich immer nur dann, wenn es um die Verteilung von Gewinnen geht. Denn wenn man jetzt den Markt frei sozusagen gewähren ließe, dann wären diese Anleihen von Griechenland wahrscheinlich auch nicht mehr 30, sie wären wahrscheinlich nicht mal mehr 10% wert. Und damit ist es schon wieder nur der Steuerzahler, der den Banken ermöglicht, immerhin noch 50% zu bekommen für die Anleihen. Das ist ja gar nicht so wenig.
Wir haben viele Fragen bekommen zu Gauck. Tenor Gauck ist ein aufrechter Bürgerrechtler, der Format bewiesen hat in der früheren DDR, der sich mit einem System angelegt hat, das nicht sehr schön war. Und eigentlich müssten Sie mit Ihrer Biografie doch eine Grundsympathie für diesen Herrn Gauck haben, Frau Wagenknecht.
Ja, das finde ich eben in seiner Biografie widersprüchlich. Also es gibt ja eine ganze Reihe von sehr, sehr aufrechten Bürgerrechtlern, vor denen ich ganz großen Respekt habe, die sich in der DDR tatsächlich auch angelegt haben, die dort ihre Meinung vertreten haben. Großenteils sind das Leute, die dann in der Bundesrepublik genauso Kritik formuliert haben und die gesagt haben, also wir sind damals aufgestanden für Freiheit, für Demokratie. Und wenn wir erleben, wie heute beispielsweise Demokratie ausgehöhlt wird, also in Europa wird doch Demokratie zurzeit kaputt gemacht durch diese Herrschaft der Finanzmärkte.
Aber da kann doch Herr Gauck nichts dafür.
Nein, aber ich habe von ihm noch nie eine Kritik gehört, sondern ich höre im Gegenteil, dass er heute Demonstranten beschimpft und lächerlich macht, die sich gegen diese Herrschaft der Finanzmärkte auflehnen, wenn er sagt, die Occupy-Bewegung ist albern. Und das ist etwas, wo ich sage, da ist irgendwie ein Bruch in der Biografie. In der DDR hat er, das ist hochrespektabel, seine Kritik formuliert, aber heute höre ich von ihm nichts an Kritik, sondern im Gegenteil noch ein Schönreden der Verhältnisse.
Ich komme jetzt wieder in die Position, Herrn Gauck anwaltlich vertreten zu dürfen. Gauck sagt selbst, seine Zitate Occupy betreffend seien vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen.
Na, ich habe sie damals so wahrgenommen und ich habe auch nicht gehört, dass er jetzt in irgendeiner Form beispielsweise Kritik an diesen Entwicklungen, die wir haben, formuliert hat. Also es wäre ja auch eine Aufgabe, zum Beispiel dieses Griechenland-Paket vom Montag. Also ich finde, jemand, der als Bundespräsident kandidiert, da kann man schon erwarten, dass der sich mit diesen Prozessen auseinandersetzt und meines Erachtens daran Kritik formuliert, wenn der Steuerzahler bluten muss, um Banken freizukaufen. Das tut er aber nicht. Oder wenn ich sehe, wenn er sich zu der sozialen Situation äußert, zu der immer größeren Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland, habe ich von ihm nie Kritik gehört.
Vorläufig letzte Frage einer Hörerin. Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen, dass Herr Wulff den Ehrensold bekommt? Oder ist es Ihnen wurscht?
Ja, also es ist jetzt entschieden, dass er ihn bekommt. Man kann, denke ich, mit guten Gründen sagen, er hat ihn nicht verdient. Also bei der Performance, die er dort abgegeben hat. Das Schlimme ist aber, denke ich, und das ist tiefergehender, dass dieses System Wulff, also diese Abhängigkeit der Politik und diese Korruption von Politik, diese Verbindung von Politik und Wirtschaft, dass das tatsächlich etwas ist, was sich nicht auf Herrn Wulff beschränkt. Und ich würde mir
wünschen... Können Sie das belegen? An Beispielen?
Konkret? Ja, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir doch, also bei Wolf war ja einer der auch Schlüsselfiguren, wichtigen Figuren, Herr Maschmeyer.
So, Hannover.
In Hannover. So, Herr Maschmeyer hat ja nicht nur Herrn Wolf ausgehalten. Herr Maschmeyer hat damals die große Kanzleranzeigenkampagne für Herrn Schröder finanziert und Schröder hat sich revanchiert, indem er dann die Rente teilprivatisiert hat. Herr Maschmeyer hat damit Millionen verdient oder viele, viele hunderte Millionen mit der Privatisierung der Rente. Das heißt, da sind genau solche Connection, die sich dann in politischen Entscheidungen auswirken, von denen dann Leute profitieren. Das halte ich für eine ganz unsägliche Politik. Und dieses System muss, denke ich, viel stärker hinterfragt und verändert werden vor allem.
2010, Shimon Peres, israelischer Staatspräsident, auftritt im Bundestag und Sie sind sitzen geblieben. Viele haben das als ungehörig empfunden. Können Sie das verstehen?
Das ist auch nicht so korrekt. Also wir haben uns alle erhoben, alle Abgeordneten der Linken, als es darum ging, die Opfer des Holocaust derer zu gedenken. Und das wäre ja auch eine Unverschämtheit gewesen, zu diesem Anlass sitzen zu bleiben. Ich bin sitzen geblieben am Ende der Rede von Peres. Weil Peres diese Rede, was ich sehr bedauerlich fand, eben auch genutzt hat, nicht nur zum Gedenken, sondern eben auch, um aktuelle Nahostpolitik anzusprechen. Und teilweise dort auch Passagen drin waren, die schon als Kriegsvorbereitung in Richtung Iran interpretiert werden mussten. Und da muss ich sagen, bei einer solchen Rede kann ich am Ende nicht aufstehen, weil ich bin eine Kriegsgegnerin, ich lehne Kriege ab. Und ich hoffe auch, dass es jetzt keinen Krieg im Nahen Osten geben wird, was ja eine große Gefahr ist.
Wenn Sie den Iran ansprechen, nach dem, was man liest und hört, planen die Israelis ein Kommandounternehmen, um iranische Atomanlagen zu zerstören, beziehungsweise Anlagen, die dazu führen können, dass irgendwann Atomwaffen gebaut werden. Sie haben, glaube ich, einen fast biografischen Bezug zu diesem Land, insofern als Ihr Vater Iraner ist.
Ja.
Der hat die Familie verlassen oder ist dann aus der damaligen DDR weggegangen. Da waren Sie, glaube ich, 3 Jahre alt. Wissen Sie, was aus ihm geworden ist?
Nein, er musste zurück, weil er keine Aufenthaltsgenehmigung mehr hatte. Er hat ja in West-Berlin studiert und er war ein Gegner des Schah-Regimes. Er wollte sich dort auch engagieren gegen den Schah, beim Sturz des Schah. Und er war natürlich auch kein Anhänger der Mullahs, sondern er wollte eine fortschrittliche Lösung. Und wir haben dann jeden Kontakt verloren zu ihm. Das heißt, es gab eben plötzlich keine Rückmeldung mehr. Das heißt, die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass er dort entweder noch unter dem Schah, aber wahrscheinlicher unter dem Mullahs tatsächlich ermordet worden ist.
Aber Sie wissen es nicht genau.
Nein, wir wissen es nicht, weil wir eben nie genau
ist. Haben Sie Nachforschungen angestellt?
Oder? Nein, weil ich muss ehrlich sagen, ich möchte mir auch irgendwo die Hoffnung bewahren, dass er vielleicht noch lebt. Und man kann das auch sehr, sehr schwer recherchieren. Ich möchte auch nicht in dieses Land fahren. Ich bin nach iranischen Gesetzen Staatsbürgerin dieses Landes, weil die einfach so ein Gesetz haben, dass man immer das ist, was der Vater ist.
Mhm.
Und das ist also für mich eigentlich natürlich abgeschlossen. Ich werde meinen Vater sicherlich nicht wiedersehen, aber ich möchte das auch nicht. Ich möchte auch nicht drin weiter wühlen in dieser Wunde.
Okay, können Sie dieser Diktatur der Mullahs irgendwas Positives abgewinnen?
Nein, selbstverständlich nicht. Also ich meine, das ist ein Regime, das möglicherweise meinen Vater umgebracht hat, das sicherlich auch nicht im Interesse der Menschen im Iran ist. Nur weil Sie vorhin auch die Bombe ansprachen. Ich bin natürlich dafür, Atombomben zu ächten, aber eben überall auf der Welt. Und ich finde es auch ein bisschen heuchlerisch, wenn man auf der einen Seite eben Atomwaffen ausbaut, Atommächte sich auch immer mehr bewaffnen in der heutigen Welt, dann zu sagen, also bei dem Land versuchen wir das zu verhindern. Ich möchte es überall verhindern. Und dann kann man auch mit vollem Recht sagen, wer dann noch versucht, Atomwaffen zu bauen, der sollte auch wirklich geächtet und auch international mit schlimmsten Sanktionen verfolgt werden.
Aber Frau Wagenknecht, der Umkehrschluss kann ja nicht sein, nur weil die anderen auch schon Atomwaffen haben, dürfen selbstverständlich die Iraner auch welche bauen.
Nein, ich finde, jedes Land, was neu dazukommt und Atomwaffen hat, beängstigend. Und gerade im Nahen Osten ist die Situation ja explosiv. Ich meine nur nicht, dass ein Krieg der Weg ist, das zu verhindern. Zumal wir zum Beispiel beim Irak gesehen haben, da war ja auch der vorgebliche Anlass, dass Irak die Bombe hat. Und am Ende hatten sie die Bombe nicht. Aber es ist ein fürchterlicher Krieg mit sehr, sehr vielen zivilen Opfern hat dort stattgefunden.
Schiller, Goethe, Hegel, Kant, Marx. 5 Autoren, die Ihnen viel bedeuten. Wenn Sie sich da entscheiden müssten für die Literatur oder für die Philosophie, was würden Sie nehmen?
Na gut, inzwischen habe ich mich ja fast mehr mit Ökonomie beschäftigt als mit den beiden Bereichen. Aber ich finde nach wie vor, also ich bin immer noch fasziniert von Literatur. Ich lese auch immer noch sehr viel.
Was haben Sie zuletzt gelesen?
Als letztes habe ich gelesen Gehwegschäden. Das ist ein jetzt von einem heutigen Autor herausgegebenes Buch über Zustände in Deutschland. Ein sehr erschreckendes, erschütterndes Buch über die tiefe Spaltung der Gesellschaft. Aber wirklich auch ein sehr gutes Buch. Und ich lese sehr viel nach wie vor auch klassische Literatur. Ich lese Balzac immer wieder. Mhm. Ich lese Thomas Mann. Ich finde das so faszinierend, wie viel über unsere Zeit in diesen Werken steht. Oder auch Goethe, Shakespeare, selbst die alten Griechen, wenn man die liest, da ist ganz viel, was uns heute eigentlich angeht und betrifft. Mhm. Und deswegen brauche ich das auch. Also ich kann auch, ich sehe mich auch nicht in dem Sinne als Berufspolitikerin, die wirklich den ganzen Tag nur noch Politik macht. Ich schreibe ja auch selber Bücher, schreibe Artikel und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich dafür Zeit habe.
Wann haben Sie zuletzt den Faust gelesen?
Also im Faust lese ich immer mal wieder, ich glaube das letzte Mal so vor 3-4 Wochen, als ich wieder auch bestimmte Sachen, gerade klassische Walpurgisnacht, da hatte ich ein bisschen was geguckt zu Griechenland, griechische Mythologie, also da habe ich jetzt nicht den ganzen Faust gelesen, aber dass ich drin blättere, dass ich reingucke, dass ich einzelne Szenen lese, das mache ich immer wieder.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie Faust 1 und Faust 2 irgendwann mal auswendig konnten?
Konnte, ja. Leider kann ich es nicht mehr. Das habe ich im Abitur gelernt, also in der Schule. Also nicht als Schulanforderung, sondern eigentlich eher, weil ich mich im Unterricht gelangweilt habe. Und ich wollte mir einfach selber beweisen, dass man das schaffen kann. Ich habe ein Jahr lang gelernt beim Faust 2 und konnte tatsächlich dann eine gewisse Zeit beide Teile. Aber das vergisst man leider wieder. Nur der eigentliche Sinn war ja auch nicht, das irgendwie mein Leben lang aufzusagen, sondern man muss sich wirklich mit jedem Vers anders auseinandersetzen, wenn man ihn lernt. Man entdeckt ganz viele Dinge, die man beim Lesen überlesen würde. Und das war der Sinn der Sache.
Was die Philosophen, die großen Philosophen angeht, kann man sagen, dass ein Mann mit Stuttgarter Wurzeln für Sie eine ganz besondere Bedeutung hat, nämlich Hegel?
Hegel. Ja, Hegel habe ich, also über Hegel habe ich mir im Grunde die Philosophie angeeignet. Also da ich ja damals zunächst nicht studieren durfte, habe ich erst mal im Selbststudium die Philosophie studiert. Und Hegel war im Grunde so, also Hegels Vorlesung über die Geschichte der Philosophie, das war für mich quasi so der Lehrer, die Anleitung, dann eben Aristoteles und Platon und Descartes und andere zu lesen. Also dadurch hat Hegel mich sehr, sehr geprägt, auch im Zugang zur gesamten Philosophie.
Und Sie haben Hegel immer verstanden?
Das ist jetzt arrogant, wenn ich das so sagen würde. Nein, also es gibt sicherlich Dinge bei Hegel, die man beim ersten Lesen sowieso nicht versteht. Aber ich finde gerade seine Vorlesungsmanuskripte, also das ist ja das, was veröffentlicht wird als Vorlesung zur Geschichte der Philosophie, zur Philosophie der Geschichte ja auch, zur Ästhetik, die sind schon sehr anschaulich, weil sie einfach mit ganz vielen Anekdoten, mit ganz vielen plastischen, anschaulichen Beispielen auch untersetzt sind. Also die Logik ist sicher ein bisschen trockener.
Kann man sagen, dass Marx ohne Hegel undenkbar wäre?
Ja, Marx ist schon sehr stark auch von Hegel geprägt worden. Auch der Ansatz der marxischen Philosophie, dass man eine Gesellschaft möchte, in der der Mensch nicht mehr entfremdet ist. Also in der der Mensch nicht mehr etwas ist, was er eigentlich gar nicht sein will. Das ist ja ein ganz urhegelscher Ansatz. Und was ich schade finde, auch oft in der Rezeption von Marx. Marx wird dann nur noch als Ökonom wahrgenommen, aber dieser urhumanistischer Anspruch, eine Gesellschaft zu bekommen, wo der Mensch tatsächlich Mensch sein kann. Und das ist ja heute überhaupt nicht eingelöst, nicht im Entferntesten. Das ist für mich ein ganz wichtiger Anspruch von Marx.
Frau Wagenknecht, welche Ihrer Akten ist dicker, die der Stasi oder des Bundesdeutschen Verfassungsschutzes?
Gut, ich weiß nicht, ob ich bei der Stasi eine habe, weil ich war ja erst 20, als die DDR kaputt ging.
Hat Sie das nie interessiert? Haben Sie da nie nachgefragt?
Nein, ich will es auch gar nicht wissen, weil das heißt ja sozusagen in seiner eigenen Umgebung dann zu merken, dass da möglicherweise Leute waren. Ich glaube aber auch nicht, dass ich eine hatte. Also wie gesagt, ich war ja der größte Teil der DDR-Zeit, war ich Kind. Aber zumindest beim Verfassungsschutz habe ich nachgefragt, durfte natürlich meine Akte nicht einsehen, sondern kriegte nur irgendwelche von einem Praktikanten offenbar bei Google zusammengeschriebene Notizen über mich. Aber ich finde es natürlich schon bedenklich und auch eine Unverschämtheit, dass eben die Partei Die Linke oder eben auch Abgeordnete der Linken, auch Mitglieder der Linken in dieser Form überwacht werden. Dafür gibt es überhaupt keinen Anlass. Und das weiß der Verfassungsschutz auch. Also es geht hier nicht um Grundgesetzwidrigkeit, es geht um Kriminalisierung.
Der Verfassungsschutz, dessen anwaltlicher Vertreter ich hiermit auch bin, sagt im Gegenzug, wir sind dazu da, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Und selbstverständlich gibt es bei der Partei der Linken Leute, die mit dieser Demokratie nichts am Hut haben und sich einen komplett anderen und im Regelfall dann diktatorischen Staat wünschen.
Ja, die Belege dafür sind sie bisher schuldig geblieben. Ich finde es auch ziemlich dreist, zu sagen, dass ausgerechnet die Linke die Demokratie in Frage stellt. Also ich finde, dass die heutige Politik die Demokratie in Frage stellt. Wenn Frau Merkel von einer marktkonformen Demokratie redet, wenn davon geredet wird, dass wir das Vertrauen der Finanzmärkte erwerben müssen, dann ist das eigentlich eine Bankrotterklärung für Demokraten. Wenn ich mir angucke, was im Grundgesetz steht, zum Beispiel Artikel 14, 15, Eigentum verpflichtet, es soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, dann gucke ich mir an, was einzelne Unternehmen in Deutschland machen, wenn sie reguläre Beschäftigte abbauen, Leiharbeiter einstellen. Wenn ich mir angucke, was die Banken machen, da ist sehr viel Anlass zu sagen, das ist offensichtlich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, aber nicht ausgerechnet die Linke.
Sie werden jetzt in Saarland fahren, um dort Wahlkampf zu machen, aber auch, weil Sie mit Oskar Lafontaine liiert sind. Das Ganze ist öffentlich geworden, oder er hat es öffentlich gemacht, Ende vergangenen Jahres, verbunden mit der Bitte, das Privatleben zu respektieren und den Schutz der Privatsphäre. Ist es so gekommen?
Naja, es ist eben leider nicht so, dass in diesem Lande wirklich der Schutz der Privatsphäre respektiert wird. Wir hätten sonst ja unsere Beziehung gar nicht öffentlich machen müssen. Es war ja so, dass Journalisten von Bild, von Bunte also eifrig recherchiert haben, dass man dadurch fast gezwungen ist, eben solche Dinge auch öffentlich zu verkünden. Ich finde, es muss einfach Bereiche geben, die gehen niemanden etwas an. Das ist eben privat.
Und wird das jetzt respektiert? Im Wesentlichen?
Also es geht so. Ich sag mal, zurzeit ist es einigermaßen respektiert, nur es gibt natürlich trotzdem immer mal wieder despektierliche Bemerkungen oder kleine Artikelchen. Oder wenn wir irgendwie jetzt beim Einkaufen sind, dann werden Bilder gemacht, die dann in der Bildzeitung veröffentlicht werden. Also das ist nicht bösartig, aber es ist eben, ich würde mir schon mehr wünschen, dass auch Politiker sozusagen in ihren privaten Bereichen, also da, wo es die Politik nicht tangiert, ich rede jetzt nicht über irgendwelche Einladungen bei Wirtschaftsleuten, also das ist nicht privat, aber in ihrem wirklich privaten Bereich in Ruhe gelassen werden.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
SWR 1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.